HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Das ist so ein Land, dessen Türen stehen nach allen Seiten offen. Da gehen unheimlich viele Leute durch, aber es bleibt auch nicht jeder dabei.
Was kommt denn da für ein Füße kann?
Hesse ist, wer Hesse sein will.
Lecker Essen, gibt viele schöne Sachen.
Heimat, aufgewachsen, hessischer Bub.
Ja, Hessen ist alles. Hessen ist alles. Das Hessische an sich ist ein durch und durch sympathischer, humorvoller und geselliger Dialekt.
Wir wissen zwar nicht genau, was wir wollen, wir wissen aber ganz genau, was wir nicht wollen.
So, jetzt haben wir zwei Eier drin, Zucker, Mehl und was kommt jetzt?
Das geht in den Scheißdreck an!
Es gibt so einen hessischen Größenwahn, wo dann der Ehrgeiz relativ schnell eben in einem gemütlichen Abend verebbt.
Nächste Haltestelle Mönchhofstraße.
Fressen da vorne! Zu spät!
Mit breiter Brust, aber mit einer guten Portion Selbstironie. So tritt der Hesse gerne auf. Die Rodger Monotons haben uns die Hymne dazu geliefert. Hessen, what else? So haben wir unsere Sendung heute am 70. Geburtstag unseres also noch recht jungen Bundeslandes genannt. Denn davon sind wir Hessen doch überzeugt, auch wenn wir nicht gern so dick auftragen wie unsere bayerischen Nachbarn. Ohne Hessen wäre die Welt ärmer. Auch wenn es Hessen noch nicht gab, als Goethe in Frankfurt lebte, er ist eines unserer Aushängeschilder. Seine hessischen Nachfahren dichten heute anders, das werden wir gleich hören, aber nicht schlechter. Und die Tradition, mit Dichtung aus Hessen in die Welt zu ziehen, die bleibt. Hessen, what else? Man steckt sich hier ehrgeizige Ziele, denkt lieber groß als klein. Kein Wunder also, dass in Hessen und nicht etwa in Berlin die bedeutendsten deutschen Preise vergeben werden. Auch davon berichtet diese Sendung. Und natürlich auch von der Spitzenforschung, die in Hessen gemacht wird und zum internationalen Flair erheblich beiträgt. Zuerst schauen wir aber nochmal zurück, mithilfe von Andrea Bonhagen, auf die Zeit, als Hessen das Licht der Welt erblickt hat. Mit einer schönen neuen Verfassung.
Es müssen recht kluge Menschen gewesen sein, die im Juli 1946 zusammensaßen, um eine Verfassung zu schreiben. 90 Politiker aus den vier existierenden Parteien, SPD, CDU, KPD und LDP, trafen sich zur verfassungsberatenden Landesversammlung. Erst in einer Wiesbadener Schule, dann im Stadtschloss der Nassauer. Der Historiker Johann Zielin sagt,
die damaligen Abgeordneten waren überwiegend Politiker, die auch schon in der Weimarer Republik tätig waren. Und gerade bei der SPD und bei der KPD waren das allesamt Abgeordnete, die auch vom NS-Regime verfolgt wurden, die auch als Widerstandskämpfer gegen die NS-Diktatur tätig waren.
Alle hatten dasselbe Anliegen, eine demokratische Verfassung, die nicht so schnell auszuhebeln ist.
Das war ja im Grunde genommen Politik im Zeitraffer, wie man sie sich heute kaum noch vorstellen kann. Man hat sehr intensiv diskutiert, aber im Grunde genommen alle Politiker haben sich als Vertreter eines neuen Deutschlands, eines demokratischen Hessens verstanden. Es gab insofern einen ganz ausgeprägten demokratischen Grundkonsens.
Es gab Vorbilder für die hessische Verfassung. Grundlage war zum Beispiel die Weimarer Reichsverfassung. Aber Zielin sagt, dass die hessische Verfassung weit darüber hinausgeht. Neue politische Rechte wurden verankert, weil der Staat, das Gemeinwesen, ausdrücklich anders funktionieren sollte als unter den Nationalsozialisten. Historiker Zielin zitiert einen Artikel aus der Verfassung.
Das Ziel der Erziehung ist, den jungen Menschen zur sittlichen Persönlichkeit zu bilden. Das sind Dinge, die uns heute als selbstverständlich erscheinen, die aber erklärlich sind vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus, weil dort hat man eben die Menschen nicht zur sittlichen Persönlichkeit erzogen.
In einem ähnlichen Artikel wurde zum Beispiel festgelegt, dass Geschichtsunterricht nicht verfälschen darf. Nach nur 4 Monaten stand eine demokratische Verfassung für das neu von den Amerikanern gegründete Bundesland Hessen. Über die Jahrzehnte stellte sich die Qualität der Verfassung heraus. Sie gilt heute noch. Später wurde an der deutschen Verfassung, dem Grundgesetz, gearbeitet.
Einige der hessischen Verfassungsväter und Verfassungsmütter haben sich an der Ausarbeitung des Grundgesetzes beteiligt. Zum Beispiel Elisabeth Selbert, die eben maßgeblichen Anteil auch an der Gleichstellung der Frauen im Grundgesetz hatte.
3 Jahre nach der hessischen Verfassung war das Grundgesetz fertig. Einige Artikel der hessischen Verfassung, die schon da nicht mehr zeitgemäß waren und nie angewendet wurden, wie die Todesstrafe, werden seitdem quasi überstimmt. Denn Bundesrecht bricht Landesrecht.
So steht's also in unserer Verfassung. Zu sittlichen Persönlichkeiten sollen die jungen Hessen herangebildet werden. Im Sinne Kants natürlich, zur Freiheit eines vernünftigen Wesens unter moralischen Gesetzen. Da schauen wir doch mal, ob das klappt. Mit einem Vorbild für viele junge Menschen, mit einem, der auch rappen kann. Dalibor Markovic ist in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Er ist Poet, Poetry Slammer, Beatboxer, ein Künstler, der in Hessen lebt und arbeitet, aber auch in die Welt hinauszieht mit seinem Werk. Schönen guten Abend, Herr Dalibor.
Schönen guten Abend.
Klären Sie uns nicht ganz so hip im Hessen auf. Was ist ein Beatboxer?
Ein Beatboxer ist eigentlich jemand, der ein Trommelgeräusch imitieren kann. In meinem Fall versucht ich das auch noch mit Sprache zu verbinden und gehe damit, tingle damit so durch die Welt.
Das machen Sie praktisch nur mit dem Mund. Wie übt man das?
Das ist so mein Ersatzpfeifen, nenne ich das immer. Ich pfeife nicht so gerne oder auch als kleiner Junge. Ich habe angefangen als kleiner Junge und dann macht man das einfach so und dann stellt man sich eine Aufgabe, was könnte man noch machen, was könnte man noch komplizierter oder wie geht das oder wie könnte ich das machen und dann übt man das dann einfach.
Aber man braucht lange, bis man das so hinkriegt wie Sie, oder?
Ja, schon ein bisschen.
Sie sind quasi ein Botschafter deutscher Poesie. Sie sind zum Beispiel bei der Expo im Deutschen Pavillon aufgetreten oder beim Poesiefest in Mexiko. Was ist das für eine Szene, dieser Poetry Slammer?
Der Poetry Slam ist weltweit zugange und man trifft auch nicht nur Poetry Slammer, man trifft auch ganz andere Schreiber. Es sind ja dann recht offene Foren, also auch gerade bei der Expo sind ja ganz verschiedene Menschen da dabei gewesen. Aber für mich natürlich interessant, Menschen, die sich mit Sprache beschäftigen und gerade in Mexiko gab es dann die Aufgabe, quasi innerhalb von 2 Wochen ein einstündiges Programm mit einem mexikanischen Poeten auf die Beine zu stellen. Und das haben wir dann auch 2 Wochen lang verfolgt und hatten einen sehr fulminanten Auftritt dann am Ende.
Das heißt, Sie gehen auf Sprache ganz musikalisch zu, denn die ganzen Sprachen können Sie ja nicht unbedingt, oder?
Ja, genau. Also das, die Brückensprache ist meistens Englisch. Also man versucht über das Englische halt so grundlegende Sachen erstmal zu klären. Aber es gibt sehr viele verschiedene Ansätze, wie man auch zum Beispiel Sachen übersetzen kann. Dann nimmt man dann einen Text von der Person, sagen wir mal in Südafrika, deren Sprache man nicht spricht, weil sie Afrikaans ist. Und versucht das Ganze dann einfach nur klanglich zu übersetzen, also gar nicht so inhaltlich, sondern man versucht, deutsche Wörter zu finden, die dem Afrikaans ähnlich klingen.
Ihr drittes Buch heißt Und Sie schreiben auf Deutsch. Haben Sie das so genannt, weil Sie immer wieder gefragt werden, warum Sie auf Deutsch schreiben?
Ja, das passiert lustigerweise auch direkt nach einem Auftritt, die ich ja immer in abhalte, weil der Auftritt, weil es ja meine Muttersprache ist und ich der schreibe und denke und träume. Und ich bin da auch gar nicht so, man darf da auch gar nicht so böse sein, es ist dann nur manchmal auch ein bisschen Aufregung dabei, dann wissen die Leute vielleicht nicht, was sie als erstes fragen sollen und dann mit in Verbindung mit dem Namen ist das dann vielleicht so eine Einstiegsfrage. Da darf man gar nicht so böse sein.
Also das bedeutet jetzt nicht, dass Hessen vielleicht doch nicht so weltoffen ist, wie wir uns das gerne einreden?
Nein, ganz im Gegenteil. Also ich empfinde es ganz andersrum. Also ich finde, ich bin ja in Frankfurt am Main geboren und aufgewachsen. Ich finde zum Beispiel, wenn man in Frankfurt am Main aufgewachsen ist, dann ist man im Prinzip für die ganze Welt gewappnet. Da kann einen nichts mehr schocken.
Wäre Ihre Karriere in einem anderen Umfeld als Frankfurt auch so verlaufen, glauben Sie?
Ich glaube, das prägt schon sehr. Also auch diese Vielsprachigkeit, der man hier eigentlich tagtäglich auch gerade so im ganz alltäglichen Bereich in der U-Bahn, beim Bäcker begegnet. Ich glaube, die hat auch viel damit zu tun, dass ich mich so für verschiedene Sprachen interessiere.
Was mögen Sie denn besonders an Hessen?
An Hessen, also Hessisch Pesto, sogenannte Grisos natürlich, okay. Ist für andere Menschen, die etwas außerhalb wohnen, erstmal schwer zu erklären, was das überhaupt ist. Aber sobald sie es dann gegessen haben, gibt es eigentlich nur zwei Lager. Sie lieben es und verfallen der Krimsoße oder mögen es halt nicht so sehr. Und der zweite Faktor, der für mich, dadurch, dass ich viel reise, auch sehr viel im deutschsprachigen Raum, man braucht eigentlich nie, egal wo man ist im deutschsprachigen Raum, man braucht eigentlich nie allzu lange, um wieder nach Hause zu kommen, einfach weil es so schön in der Mitte liegt.
Die schöne Lage. Und Hessisch Pesto, das kannte ich auch noch nicht für grüne Soße. Und Sie schreiben auf Deutsch, dieses Buch stellt Dalibor Markovic in einer guten Stunde in Frankfurt vor, in der Ausstellungshalle 1a der Messe. Also wenn Sie noch schnell sind, können Sie noch hingehen. Herr Dalibor, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich vorher noch die Zeit genommen haben, und einen guten Auftritt wünsche ich.
Ja, vielen Dank, gerne.
Gelebtes Multikulti in Frankfurt. Hessen at its best. Hessen, what else? HR2 Kultur, der Tag. Was Dalibor Markovic beschrieben hat, diese Selbstverständlichkeit, mit der im Rhein-Main-Gebiet Menschen aus vielen Nationen mit vielen unterschiedlichen Muttersprachen zusammenleben und zusammenarbeiten, diese Selbstverständlichkeit kommt nicht aus dem Nichts. In Hessen hat die Politik die Zeichen der Zeit relativ früh erkannt.
Bereits 1989 war jeder vierte Frankfurter Ausländer. Es war also konsequent, dass ein in Frankreich geborener Politiker das Amt für multikulturelle Angelegenheiten leitete. Er hieß Daniel Cohn-Bendit. Damals ging es ihm und seiner Grünen Partei zunächst darum,
diese Realität, Frankfurt als Einwanderungsstadt, wirklich so im Grunde genommen in den Vordergrund zu stellen.
Und dafür zu sorgen, dass die Stadtregierung im Römer politische Konzepte für Integration entwickelte. Denn diese Ausländer würden in Frankfurt bleiben und nicht irgendwann einfach wieder verschwinden. Diese Annahme war ebenso naheliegend wie prophetisch. Heute, 27 Jahre nach Gründung des Amts für multikulturelle Angelegenheiten, leben in Frankfurt Menschen aus 170 Nationen. In der Nachbarstadt Offenbach wohnen, bezogen auf die Bevölkerung, sogar noch mehr Ausländer als in der Bankenstadt. Auch im Rest unseres Bundeslandes ist die Zahl der Ausländer seit 2014 um 8% geklettert. Und Fachleute sagen, dieser Trend wird nicht aufhören. Ob aus der Türkei oder Polen, ob aus Syrien oder Rumänien, ob aus Kroatien oder Portugal, mehr Menschen kommen nach Hessen, weniger Menschen ziehen wieder weg. Permanente Zuwanderung ist Realität. Aber in den 27 Jahren seit Gründung des Frankfurter Amtes für multikulturelle Angelegenheiten hat sich viel verändert. Da sind die Konflikte zwischen radikalen Muslimen und der Mehrheitsgesellschaft. Die gab es 1989 noch nicht. Das Rhein-Main-Gebiet ist seit einigen Jahren ein Schwerpunkt der deutschen Salafistenszene. Gleichzeitig ist 2015 die Zahl rechtsextremistischer Straftaten in Hessen deutlich gestiegen, nach Angaben des Bundesinnenministeriums auf 364. Das ist innerhalb nur eines Jahres ein Sprung um 30%. Und deshalb betonte Bundespräsident Joachim Gauck kürzlich in Offenbach nicht die offensichtliche Tatsache der Einwanderung nach Hessen, sondern das, was die multikulturelle Gesellschaft neuerdings im Inneren spaltet.
Die entscheidende Trennlinie in unserem Land verläuft nämlich nicht zwischen alten und neuen Deutschen, zwischen Einheimischen und Zugewanderten, auch nicht zwischen Muslimen und Nichtmuslimen. Die entscheidende Trennlinie verläuft zwischen Demokraten und Nichtdemokraten.
Undemokratische Strömungen sind der Spaltpilz. Claudia Sauter über Hessen als Einwanderungsland und das Amt für multikulturelle Angelegenheiten in Frankfurt. 70 Jahre Hessen, heute wird das gefeiert, aber mir wolle es heute auch nicht übertreiben mit der Lobhudelei auf Hesse, gell? Unbequeme Wahrheit muss man aussprechen, gerade als Hesse. Das macht der Rainer Dachselt für uns. Im ersten Teil seiner kleinen Serie über unhessische Umtriebe kriegen die Banker ihr Fett weg. Und es ist auch nötig.
Der Hesse ist tolerant, aber leider auch ein bisschen nachgiebig. Deswegen freut er sich am Fremden und verliert oft auch einmal den Überblick, wer sich bei uns wie aufführt. nehmen wir nur das Bankwesen. An sich eine urhessische oder sagen wir besser frankfurterische Angelegenheit. Wie die anderen Germanen noch auf Bäumen gehockt haben, da habe mir schon auf Geldsäcken gehockt und dem Karl dem Großen sein Sachsenfeld hochfinanziert. In Frankfurt sind schon Banken zusammengekracht, wie sie anderswo noch gar nicht erfunden waren. Deswegen haben auch Leute, die vom Geld nichts verstehen, immer auf uns geschimpft. Zum Beispiel der Herr Luther. Das Silber- und Goldloch, durch das alles abfließt, was wächst und gedeiht, hat er über Frankfurt geflennt, wahrscheinlich weil er nichts abbekommen hat. Finanziell spielen wir also in Hesse nicht die Jungfer zart. Deswegen habe mir auch ruhig zugesehen, wie sich eine ganze Reihe merkwürdiger Herren an der Deutschen Bank zu schaffe gemacht hat. Erst der Josef Ackermann, ein Schweizer, wo laut versprochen hat, alles wird besser. Außer bei ihm selber und ein paar Manager-Kollegen hat's aber nicht gestimmt. Und dann kommt der Anshu Jain aus Indien und hat versprochen, alles wird besser. Und heute haben sie 20 Prozesse am Hals, die Aktien sind im Keller. Und dann ist der John Crine gekommen und hat sich hingestellt und versprochen, alles wird besser. Der Ausschuss für unhessische Umtriebe meint, eben langt's. Mir weise alle Beteiligten darauf hin, wie das hier zu laufen hat. Als zünftiger Frankfurter Banker macht mehr krachend pleite und wart nicht mehr gesehen. Oder mehr bringt's Geschäft auf die Bar, hortet goldene Berge und stiftet 2 bis 3 Museen und Volksbildungseinrichtungen. Sonst wird mehr verstaatlicht. Haben wir uns verstanden?
Es gibt eine Institution in Hessen, die wäre wahrscheinlich sogar Außerirdischen bekannt, wenn es die denn gäbe. Die Europäische Weltraumorganisation ESA in Darmstadt mit ihrem Kontrollzentrum ESOC. Dr. Paolo Ferri ist bei der ESA in Darmstadt verantwortlich für die Operationen aller unbemannten Satelliten. Schönen guten Abend, Herr Ferri.
Guten Abend.
Welche Bedeutung haben die Satelliten, die in Darmstadt gesteuert werden, für unseren Alltag?
Also es gibt verschiedene Satelliten, die von uns gesteuert werden. Einige sind vielleicht ein bisschen weit weg von dem Alltag. Das sind die wissenschaftlichen, die sind für also Grundlagenforschung zuständig in dem Universum, in unserem Sonnensystem. Also faszinierend, aber und auch zukunftsorientiert, aber nicht unbedingt direkt mit unserem Leben verbunden. Aber anderen, zum Beispiel Satelliten, die die Erde beobachten aus der Nähe, also nur ein paar hundert Kilometer Höhe, die sind sehr, sehr wichtig. Die helfen mit den Diensten, die mit diesen Daten dann gebaut wurden, zum Beispiel Katastrophenschutz oder Planung der Landwirtschaft. Und dann gibt es auch Navigationssatelliten, die werden von uns gestartet, nicht dann in der Routinephase gesteuert. Und natürlich Navigation in der Zukunft wird auch sehr, sehr wichtig für die normalen Bürger.
Wir haben ja fast alle schon Navis im Auto, die arbeiten ja auch mit Satellit.
Absolut, ja. Also im Moment, die meisten von unseren Navis arbeiten mit einem amerikanischen System, der heißt GPS. Aber die Europa baut ihr eigenes Navigationssystem, das heißt Galileo. Wir haben schon 18 Satelliten gestartet und in den nächsten Jahren wird Galileo unser eigenes Navigationssystem sein.
Sie haben mutmaßlich ein sehr internationales Team in Darmstadt am Start. Wie vernetzt sind Sie mit aller Welt?
Also zuerst in Darmstadt ist die ESA für die Operation zuständig, sind 22 Nationen, die zu dieser Organisation gehören, 22 europäischen Nationen. Aber wir kooperieren natürlich mit allen großen Weltraumagenturen in der Welt, mit der NASA, mit den Russen, mit den Chinesen und allen anderen. Und also für Weltraum und besonders Weltraumforschung ist internationale Kooperation lebensnotwendig.
Die Kooperation ist das eine. Wie viel Konkurrenz gibt es denn zur NASA und zu der russischen Agentur?
Also im wissenschaftlichen Bereich gibt es ja natürlich ein bisschen Konkurrenz, aber Kooperation ist das Wichtigste. Also wir versuchen, einander zu helfen und wir versuchen, Gebiete nicht zu überschreiten. Also zum Beispiel die NASA exploriert das Sonnensystem in den sehr, sehr großen Entfernungen, weil die haben Technik und Erfahrung, die zu diesen Missionen notwendig ist. Wir gehen mehr in den Planeten, die näher an die Sonne sind, wie Merkur oder Mars oder Venus. Also wir haben unsere Bereiche, wo wir spezialisiert sind, aber wir kooperieren auch miteinander für andere Missionen. Auf kommerziellen Ebene ist die Kompetition natürlich viel wichtiger, aber das übernimmt die Industrie. Also die europäische Industrie ist stark in diesem Bereich, aber sie muss ständig und täglich in Kompetition sein mit den Amerikanern und mit den Russen.
Ja, also die Wissenschaftler würden noch mehr kooperieren, aber da ist die Wirtschaftswelt dagegen.
Einer Seite schon, auf der anderen Seite natürlich, die Kooperation zieht auch die Wirtschaftswelt. Also zum Beispiel die wissenschaftlichen Missionen gehen in Gebieten, die heutzutage vielleicht noch nicht marktreif sind, aber die sind der Markt der Zukunft.
Mhm. Darmstadt ist ja beim Städteranking auch 2016 wieder Zukunftsstandort Nummer 1, was natürlich auch mit der ESA zu tun hat. Wie empfinden Sie das, was da von Hessen, von Ihrer Organisation ausgeht?
Also die ESA ist nicht nur die einzige Organisation, die in Darmstadt so sehr aktiv in der Zukunft sind, also wissenschaftliche Organisationen oder so. Aber natürlich, die ESA spielt eine große Rolle. Es ist nicht nur ein paar Wissenschaftler und Techniker, die sich mit Satelliten beschäftigen und vielleicht kommen aus verschiedenen Nationen. Es sind auch viele Firmen, die eigentlich um diesen Organisationen praktisch wachsen und ziehen Erfahrung und Know-how und dann bilden weitere Erfahrung und Know-how in der Region. Also Städte wie Darmstadt sind auch so gewachsen in Richtung Wissenschaft und Technik, auch dank dieser Organisationen. Und das spielt eine große Rolle für Hessen. Es ist nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor, aber auch ein Motor für die Zukunft.
Und als nächstes Zukunftsprojekt, geht's von Hessen aus auf den Mars?
Ja, also wir sind schon zweimal auf dem Mars angekommen mit Satelliten, die von hier gesteuert werden. Das erste, der erste Satellit, der von Europa zum Mars geschickt wurde, es war 2003, Mars Express, der ist noch da im Umlaufbahn vom Mars, sehr gesund und macht immer noch wunderbare Bilder und wissenschaftliche Messungen. Zweitens, dieses Jahr ist ein zweiter Satellit, also für die Zukunft. Mars Express wird langsam ein bisschen alt. ExoMars ist gestartet, hat den Mars im Oktober erreicht. Der Orbiter fliegt unter Mars. Es gab auch ein kleines Landemodul, Testmodul für die Landung. Das hat nicht ganz gut funktioniert, aber das hat uns geholfen zu lernen, wie man auf dem Mars landet. Und in der Zukunft, also 2020, planen wir eine neue Mission, die wird keine Umlaufbahnmission, sondern eine Mission, die nur landet auf dem Mars und eine kleine Maschine auf dem Mars bringt. Also Mars ist jetzt Teil des täglichen Lebens hier in ESOC in Darmstadt.
Mars ist das Zukunftsziel, aber bis Menschen dorthin kommen, wird es ja noch ein bisschen dauern. Deswegen die Frage zurück nach Hessen. Ich frage heute alle, was mögen Sie besonders an Hessen?
Ah, Hessen ist zuerst im Herzen von Europa. Also die Lage von Hessen ist ganz besonders. Nicht nur die Mobilität durch diese große Flughafen, das wir in der Nähe haben, aber wirklich diese zentrale Lage. In einer relativ kurzen Distanz sind alle wichtigen oder fast alle wichtigen Städte der Europas. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle in der Entwicklung dieser Region. Ja, es gibt so viele andere Sachen, die man in Hessen mögen kann. Zum Beispiel die Natur ist sehr, sehr schön. Also ich komme aus einer Großstadt in Norditalien und hier erlebt man wirklich auch das Lande, ja, und die Wälder und ja, es ist etwas sehr, sehr stark in dieser Region.
Hessen ist ja auch das waldreichste Bundesland.
Sehen Sie?
Und so nah am Mars, wie wir gehört haben. Dr. Paolo Ferri von der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Darmstadt, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Puh, jetzt habe mir dermaßen galaktisch über den Tellerrand hinausgeguckt, bis rauf ins All. Jetzt gucken wir mal auf den Teller. Grießsoße, wie wir gelernt haben, hessisch Pesto, Rippscher mit Kraut, Äppelwein, Handkäse. Wir brauchen keinen Ferlefranz in der hessischen Küche, wir werden auch so satt. Wir brauchen auch nichts drumrum. Sechste Reine.
Der Hesse ist duldsam, aber leider auch oft ein bisschen läppsch. Lebe und lebe losse ist das Motto und das wird natürlich immer wieder ausgenutzt. Nehmen wir die Gaststätte. An sich hat der Hesse ja gern Spaß beim Essen und Trinken und wenn der Kellner das A oder andere Witzchen macht, dann trinken wir unser Wohlgefallen mit herzlichem Gelächter aus oder im anderen Fall regeln wir das über das Trinkgeld. Es darf auch gern eine Musik beim Essen machen, solange man den nicht hört. Oft ist es auch sehr unterhaltsam, dem Koreaner am Nachbartisch zuzugucken, wie er mit seinem Rippsche kämpft. Und wenn der Wirt ein Ortsfremder des Lokals verweist, weil der süß gespritzte Edelboy bestellt, dann wird so ein Lokalbesuch ein richtiges Ereignis. Ereignis ist aber noch lang kein Event. Und deswegen ist es höchst misstrauisch zu betrachten, dass sich bei uns letzt die sogenannte Event-Gastronomie sehr breit gemacht hat. Auf einmal haben die Servierkräfte Hütchen an und fangen an zu singen, anstatt einfach noch einen Schoppen zu bringen. Oder sie machen Comedy. Und wenn sie lustig wären, tät man sich womöglich verschlucken vor Lachen. Oder es passiert ein Kriminalfall und der Kellner kommt ewig nicht, weil er tot ist und wir müssen mit vollem Mund raten, wer es gewesen war. Das ist aber alles mit unserer Leitkultur und den althergebrachten Regeln eines gemütlichen Beisammenseins nicht vereinbar. Der Ausschuss für unhessische Umtriebe meint, bis hierher und nicht weiter. Wir ermahnen alle Beteiligten, sich ein bisschen aufs Kochen und Servieren zu konzentrieren und die Gäste nicht durch Darbietungen und alberne Aufzüge von der Qualität von Speise und Getränke abzulenken. Sonst gibt's nie mehr Trinkgeld. Haben wir uns verstanden?
Hessen, what else? HR2 Kultur der Tag. Ein großes kulturelles Ereignis, das alle 5 Jahre stattfindet, darf in unserer Sendung zu 70 Jahren Hessen natürlich nicht fehlen. Die Documenta, eine der bedeutendsten Kunstschauen der Welt. Nummer 14 findet im nächsten Jahr statt und diesmal nicht nur in Kassel, sondern auch in Athen. Da strahlt Hessen schon wieder aus, öffnet sich in die Welt hinein, denkt groß und nicht klein. Mit den 2 Veranstaltungsorten wollen die Macher einen Blickwechsel und eine völlige Transformation der Documenta erreichen. Der aus Polen stammende künstlerische Leiter Adam Cimczyk will 2 gleichberechtigte Ausstellungsorte. In Athen geht's schon im April los, in Kassel im Juni. Um auf die Anfänge der Documenta zu gehen, müssen wir nicht ganz 70 Jahre zurückschauen, aber fast.
Es ist der 15. Juli 1955. Bundesgartenschau in Kassel. Neben Rosen und Tulpen gibt es auch ein Rahmenprogramm, eine Ausstellung moderner Kunst namens Documenta. Ihr Organisator heißt Arnold Bode. Als Standort seiner Documenta hat er sich die Ruine des Kasseler Friderizianums ausgesucht, ausgebombt im Zweiten Weltkrieg. Kunst in der Ruine. Als Bode und sein Team die Kunstschau aufbauten, ging es rustikal zu, erzählt Bodes Tochter Nele Jahrzehnte später.
Da standen wirklich die paar Kläster am Boden und er hatte seine ganzen Studenten bewegt, dass die helfen. Und das kam an und wurde da abgestellt, wohin und was. Und also das war wirklich wahnsinnig, wenn man das heute, also würden die Leute aschgrau, würde ich sagen.
Heutzutage sind die Werke des Malers Paul Klee mit Millionen versichert. Aber 1955 führte moderne Kunst in Deutschland noch ein Schattendasein. Das lag unter anderem an den Nazis. Die hatten Künstler wie Paul Klee verfemt und sperrten ihre Werke buchstäblich ein. Nur einmal wurden sie vom Regime ausgestellt. Als Abschreckung war das gedacht. Arnold Bode fuhr in den 30er Jahren hin. Seine Tochter Nele begleitete ihn.
Das waren alles seine Götter, nicht? Majol, Kandinsky, Klee, dann hat ihn am meisten auch noch diese grausame Schrift geärgert und die Art, wie das ausgestellt war. Und er ist fast durchgedreht.
Nach dem Krieg wollte Arnold Bode die verfemte Kunst wieder salonfähig machen, mit allen Mitteln. Er ging Klinken putzen, trieb Sponsoren auf und hatte Erfolg. Die erste Documenta war eine Sensation. Hans-Jörg Melchior aus Kassel war damals als junger Mann mit dabei. Über 60 Jahre später lächelt er noch immer, wenn er an die Reaktionen des Kasseler Publikums damals denkt.
Wissen Sie, wenn man so ehrwürdige Herren, 40, 50-Jährige sieht, die kopfschüttelnd vor einem Hans Marx stehen und sagen, wie kann man dann ein Pferd blau malen?
Das blaue Pferd und die anderen Werke begeisterten aber die Kunstwelt. Und die Documenta wurde wegen des großen Erfolgs wiederholt. Zuerst 1959 und wieder und wieder. Arnold Bode machte es möglich. Denn er war ein Meister im Beziehungen knüpfen und organisieren, erzählt Karin Melchior. Als sie ein Kind war, lernte sie den Professor kennen.
Es war ja ein kleiner, agiler Mann, aber der war für mich ein Vulkan. Aus den Augen hat es schon gesprüht und wenn er geredet hat, er hat pausenlos geschrieben, gezeichnet. Er war auch einer, der mit seinen Ideen, mit seiner Art die Menschen wirklich angezündet hat, dass sie entflammt sind und etwas mit ihm und für ihn gemacht hat.
So fand Bode immer mehr Sponsoren und Künstler, die auf der Documenta ihre Werke zeigten, zum Beispiel Josef Beuys. Zur bisher letzten Documenta, der 13., kamen 2012 fast 900.000 Besucher nach Kassel. Auch aus China, Japan, Brasilien und den USA kamen sie herbei. Nächstes Jahr soll es ganz genauso werden. Arnold Bode hätte es gefreut.
Jens Wellhöner über die Anfänge der Documenta. 70 Jahre Hessen zur Feier dieses Tages ist Sprache natürlich wichtig. Hessisch gehört zu den mittelmäßig beliebten Dialekten. Auf jeden Fall ist es beliebter als Sächsisch. Badesalz, das hessische Comedy-Duo, hat sich intensiv damit auseinandergesetzt, ob man Dialekte überhaupt braucht.
Das Sprechen von Dialekt ist vor allem Ausdruck verbaler Hilflosigkeit. Und das wurde mir vor wenigen Augenblicken auf eine ungeahnt transparente Art und Weise bewusst. Soll ich allen Anwesenden mal schildern, wie es dazu kam?
Wegen mir nicht, ich bräuchte es nicht.
Es geschah, als ich beim offenen Fenster den Vögeln beim Singen lauschte.
Der Anfang klingt schon scheiße.
Und da wurde mir auf einmal bewusst, dass Tiere sich ja ungeachtet ihrer Herkunft immer nur in einer Sprache unterhalten. Sie sprechen immer gleich miteinander, sie brauchen keinen Dialekt und sind so der Beweis dafür, dass man Dialekte gar nicht braucht.
Was babbelst du für einen Schrott? Natürlich reden auch Tiere im Dialekt.
Bitte?
Du musst nur mal recherchieren hören. Ein hessischer Hund bellt ganz anders wie ein bayerischer. Ein hessischer Hund, der bellt... Ein bayerischer... Immer 40, 40, 40! So ein ganz anderer Klang, ja? Hör dir doch mal an, wie sich ein... Ja! Und hör dir... Hör dir doch nur mal an, wie sich ein hessisches Schaf freut, wenn der Schäfer kommt. Gute Schäfer, und wie geht's heute? Ja, ja. Oder eine Kuh aus Ostdeutschland klingt auch anders wie eine aus Westdeutschland. Eine Kuh aus Ostdeutschland, die sagt nicht Mu, die sagt Müh, was hab ich schon Müh mit der Milch? Eine Müh, eine Riesenäude, eine Müh macht mir die Milch, eine Müh. Die macht Müh anstatt Mu zum Beispiel.
Klar.
Hinhören.
Klar, ja. Logisch. Und ein schwäbischer Delfin, der macht wahrscheinlich Le.
Wenn er aus Stuttgart kommt, ganz bestimmt, logisch, mein Freund. Klar,
Logo. Gerd, erzähl mir keinen Quatsch. Dialekte sind überflüssig, braucht kein Mensch, fertig.
Dialekte sind überflüssig?
Ja, natürlich.
Dann sag mir doch mal bitte schön, wie fluchst du auf Hochdeutsch, wenn du beim Bildaufhängen mit dem Hammer auf den Daumen schlägst?
Autsch, wie ärgerlich, dass mir das gerade passiert ist.
Autsch. Ja. Super. Und was sagst du in Hessen einer die Vorfahrt nimmt? Was sagst du dem? Ha?
Da rufe ich hinterher, holla Fremder, nicht so rustikal.
Wie bitte? Holla, Fremder, nicht so rustikal. Ja. Hier, wir leben im Mittelalter, ja? Sag mal, und was sagst du bitte schön einer hessischen Bedienung in der Kneipe, wenn die dich nicht bedient? Was sagst du so einer Bedienung, ha?
Dann sage ich, na, Fräulein, Sie sind ja eine. Guck, und dabei mache ich so mit dem Finger, das ist doch verrückt, oder?
Du spinnst doch. Du spinnst doch. Du kannst doch einer hessischen Bedienung, die dich nicht bedient, sagen, Sie sind ja eine. Die fühlt sich auf einen Schlag heimatslos. Die weiß doch gar nicht mehr, wo sie lebt.
Aha, aber was würdest du in einer solchen Situation denn zu ihr sagen?
Komm her, du Schlampe, zwei Schoppe, sonst knallt's. Und das will die auch hören, verstehst du? Weil dann weiß sie, wo sie lebt. Das nennt man Heimatverbund, verstehst du? Und wenn dir einer die Vorfahrt nimmt, sagt man nicht, holla, Fremder, nicht so rustikal. Dann sagt man, ich hole dich gleich aus einer Schrottkiste und hau dir so lange aufs Maul, bis du kein Zahnbürsten mehr brauchst. Verstehst du, ja? Und merkt dir ein für alle Male, wenn ein Hesse sich beim Bildaufhängen mit dem Hammer auf den Daumen schlägt, ist der Hesse von Haus aus nie selbst schuld. Deswegen schreit er auch, verfickter Dreckshammer, den schlage ich dem Obi-Verkäufer im Mund auf. Schädel, Bums! Und das ist es, merkt es, Heimatverbunden.
Hallo Fremder, nicht so rustikal. Hessen, what else? HR2 Kultur, der Tag. Literatur, Kunst, Bücher spielen in Hessen eine große Rolle. Hessen hat die große Buchmesse in Frankfurt. In Hessen wird der Büchnerpreis vergeben. Wir haben den Deutschen Buchpreis und natürlich den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Der wird alljährlich in der Paulskirche vergeben und genießt weltweit Anerkennung. Dieser Preis wird vom Börsenverein des deutschen Buchhandels vergeben und Vorsitzender des Stiftungsrates, der über die Preisträger entscheidet, ist Heinrich Riedmüller, der Vorsteher des Börsenvereins. Schönen guten Abend, Herr Riedmüller.
Guten Abend.
Mit diesem Preis will der Buchhandel seine Verpflichtung deutlich machen, der Völkerverständigung zu dienen. Ist also ein sehr politischer Preis.
Das ist ein sehr politischer Preis, der natürlich aus der Geschichte heraus geboren wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich Verleger und Buchhändler überlegt und zusammengesetzt, wie sie nach den schrecklichen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs, in der deutsche Buchhandel ja keine besonders gute Rolle gespielt hat, wie man da jetzt sich wieder im Grunde genommen neu aufstellen können. Das war also durchaus auch mit einer gewissen Scham erfüllt über die eigenen Fehlbarkeiten, die man im Zweiten Weltkrieg und während der Nazi-Diktatur als Börsenverein, als Buchhändler, als Verleger dem Regime gegenüber entgegengebracht hat und wollte da jetzt einfach nochmal ein sichtbares Zeichen setzen, dass der Buchhandel neu aufgestellt ist, dass man in Zukunft schaut und dass man tatsächlich etwas für Völkerverständigung und Frieden neu macht.
Und dieser Preis hat sich sehr, sehr lange gehalten, bis jetzt. Mit der Auswahl der Preisträger und der Rede, die dann halten, wird ein Zeichen gesetzt und man setzt sich ja auch der Kritik dieser Preisträger aus. Man läuft also absichtlich Gefahr, die Komfortzone zu verlassen, wie bei Navid Kermani 2015, der zum Krieg in Syrien gesagt hat, dass wir uns dazu verhalten müssen, und zwar viel entschlossener, diplomatisch, Zivilgesellschaft und ja, womöglich auch militärisch. Muss uns der Preisträger ein bisschen auf die Füße treten?
Ich denke, das ist wichtig. Die Preisträger haben immer mit ihren Reden angeregt für eine Diskussion. Sie haben immer die gegenwärtige Situation aufgenommen, so wie eben Kermani mit seiner aufrüttelnden Rede oder dieses Jahr auch Caroline Emke, die so im Grunde genommen den Populismus untersucht hat und davor gewarnt hat, dass wir nicht denen hinterherlaufen sollten, die immer so einfache Antworten auf eine komplexe Fragestellung bieten. Also der Preis wirkt immer sehr politisch. Es ist dem Preis bisher in der Vergangenheit immer gelungen, auch Themen zu besetzen. Ich erinnere nur daran, dass auch zum Beispiel Astrid Lindgren einmal diesen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen hat. Damals hat man auch gefragt, wie kann man einer Jugendbuchautorin den Friedenspreis geben? Und hinterher hat man gesehen, was für eine kluge und tolle Entscheidung das war. Wir haben nämlich mit dieser Auszeichnung damals an Astrid Lindgren die Kinder- und Jugendbuchliteratur als ganz wichtigen Motor für gesellschaftliche Diskurse auch angesehen hat, dass Kinder und Jugendliche gebildet werden müssen, dass sie lesen müssen, dass sie sich mit Meinung auseinandersetzen müssen. Das ist durch diesen Preis Astrid Lindgren gelungen oder Susan Sonntag 2003. Und auch sie hat ganz wichtige Zeichen in die Welt gesetzt für Liberalität, für Pluralität. Also der Preis ist sehr politisch und er ist eigentlich auch immer in der Vergangenheit, hat er, sag ich mal, sehr gut funktioniert mit den Preisträgern, die ausgesucht wurden.
Also auch eine große Verantwortung bei der Auswahl. Welche Kämpfe gibt es da hinter den Kulissen? Wie viel Arbeit ist das?
Also wir treffen uns in der Regel 3 bis 4 Mal. Jeder kann Vorschläge einreichen für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Die werden alle gesammelt. In der Regel kommen zwischen 100 und 150 Vorschläge. Man einigt sich dann auf 10 bis 20 Namen, die man so dann in der ersten Sitzung zusammengetragen hat. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, man nimmt jeden Vorschlag immer sehr, sehr ernst. Auch wenn Leute genannt werden, die man so nicht kennt, legt man deswegen nicht auf die Seite, sondern man versucht natürlich dennoch über diese Persönlichkeiten dann Informationen zu sammeln, die vorzutragen. Und ja, jeder bekommt dann im Laufe der Zeit so, sozusagen eine Patenschaft dann zu ein oder zwei Autoren. Und so kommt man in einem sehr munteren Gespräch zu einem immer kleineren Kreis, der dann am Schluss auch abgestimmt wird. Wir sind 9 Personen. Es gibt also auf alle Fälle immer eine Mehrheit. Und es ist sehr, sehr interessant, damit dabei zu sein, wenn man natürlich auch nochmal einen erweiterten Horizont bekommt.
Na klar. 25.000 Euro bekommt der Preisträger oder die Preisträgerin. Vom Geld mal abgesehen, wie würden Sie die Wertigkeit dieses Preises beurteilen? Vielleicht im Verhältnis zu den anderen Preisen, die in Hessen vergeben werden?
Also ich würde auf alle Fälle sagen, dass der Friedenspreis Deutschen Buchhandels mittlerweile der wichtigste kulturelle Preis ist, der vergeben wird, also dessen Strahlkraft ist enorm. Es werden ja sowohl nationale wie internationale Autoren damit ausgezeichnet. Der Preis, der wird live im Fernsehen übertragen. An dem Wochenende hören Sie ganz viel in den Feuilletons und in den Kultursendungen des Radios und des Fernsehens. Also der hat eine extrem starke Bedeutung. Und ich habe das Gefühl, dass er in den letzten 5 bis 10 Jahren nochmal eine besondere Bedeutung bekommen hat. Also dass man noch genauer hinschaut, weil wir mit der Vergabe des Preises, glaube ich, noch mal ein Stück weit politischer geworden sind als in der Vergangenheit. Ob Sie da an David Crossman denken oder Kermani oder Emke, also das sind alles Autoren und Autorinnen, die sehr politisch wirken, die also jetzt nicht am Ende ihrer schriftstellerischen Karriere stehen, sondern es sind alles die von mir genannten Autoren, die zwischen 45 und 55 sind und von denen auch noch viel zu erwarten ist. Also kein Preis, den man aufgrund nur eines Lebensalters bekommt und eines großen Werkes, sondern wir haben immer Autoren jetzt in letzter Zeit ausgesucht, die wirklich auch noch ganz politisch wirksam sind und mitten in der Gesellschaft stehen und da reinwirken. Also das, glaube ich, ist uns in den letzten Jahren noch mal ganz besonders gelungen.
Heute feiern wir 70 Jahre Hessen. Was mögen Sie denn besonders an Hessen?
Frankfurt sage ich einfach mal spontan, weil ich komme ja eigentlich aus Tübingen und habe aufgrund meines Amtes als Vorsteher des Börsenvereins immer wieder in Frankfurt zu tun. Ich finde, die Frankfurter Stadt wird immer interessanter. Mir gefällt das Ensemble zwischen alten Häusern und modernen Hochhäusern. Das kulturelle Programm gefällt mir. Also Frankfurt finde ich eine sehr, sehr aufregende Stadt, auch mit Theatern und Oper. Nicht zuletzt ist meine Frau auch hier in Frankfurt geboren. Also insofern habe ich da durchaus eine Affinität zu Hessen und zu Frankfurt.
Nicht nur über den Friedenspreis. Heinrich Riedmüller vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Danke Ihnen. Ich hatte als Kind mal eine wunderschöne Pelzmütze aus echtem Waschbärfell. Und ich merk's grad, da war ich meine Zeit voraus.
Der Hesse gönnt jedem sein Plätzchen und natürlich auch jedem Tierchen sein Pläsierchen. Da wird dann leider immer wieder Aare zu viel zugedrückt. An sich darf die Kreatur bei uns anstellen, wozu sie lustig ist. Ich meine, wir haben viel Wald, da kann man als Hirsch oder Reh über die Lichtungen strunzen oder auch mal die A oder andere Schonung anknabbern. Wenn ein hessischer Marder uns die Bremsschläuche durchnagt, sagen wir, oh ja, er wird hungrig gewesen sein, gell? Und wenn die Wildseuch-Spaziergänge auf den Telegrafenmast jagen oder sich im Rudel durch unsere Vorgärte wälzen, dann verstehen wir das auch. Wenn sich eine Wildsau nicht mehr benehmen darf wie eine Wildsau, wer dann? Es gilt auch für zugezogene Vierbeiner. Und mir habe damals auch weiter nichts gesagt, wie der Hermann Göring Waschbären in Oberhesse ausgesetzt hat, weil er mal was anderes jagen wollte als Wildsäu. Erstens sind sie ja niedlich und es hätte ja auch nichts gebracht, was zu sagen in denen Zeiten, gell? Aber was ist der Dank? Der Waschbär vermehrt sich wie ein Karnickel, aber er integriert sich nicht wie ein Karnickel, sondern im Gegenteil. Er verwüstet in Banden den Vogelsbergkreis. Berechtigte Beschwerden der Bevölkerung werden einfach ignoriert, da fühlt sich die Waschbär Community offenbar nicht angesprochen. Der Ausschuss für unhessische Umtriebe meint, Eberhard's geschellt. Mir ermahne die Damen und Herren Waschbären, sich bei Flur- und Sachschäden auf das ortsübliche Maß zu beschränken, wie andere Leitkulturfolge auch. Sonst denke mir drüber nach, ob mir Rippsche immer nur aus unschuldigen Schweinen machen muss. Habe mir uns verstanden?
Hessen, was sonst, what else? Von großer Kunstausstellung haben wir gehört, von großen Preisen in Hessen. Jetzt hören wir von großer Forschung. Professor Dr. Martina Klärle ist Leiterin des Forschungsprojekts Erneuerbar.com und Wissensbotschafterin von Hessen. Schönen guten Abend, Frau Klärle.
Guten Tag, Frau Renk.
Wissensbotschafterin in Hessen. Ich gestehe, ich wusste bis gestern nicht, dass es sowas gibt. Was ist Ihre Aufgabe?
Ja, es gibt insgesamt in ganz Hessen 60 von diesen Wissenschaftsbotschaftern und unsere Aufgabe ist, die Wissenschaft, die wir betreiben, eben nicht nur für die Wissenschaft, sondern für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung zu stehen und dass wir dafür Pate stehen, dass wir nach außen für die Bürger, für die Politik, für die Wirtschaft zeigen, was wir erforschen und das möglichst einfach und transparent und auch rausgehen.
Das ist also schon eine besondere Ehre, dieser Job, oder?
Ja, das ist auf alle Hochschulen verteilt und das ist eine besondere Ehre und es freut uns natürlich auch, dass wir ausgeguckt wurden, gefragt wurden und da sagt man dann natürlich auch gerne zu.
Welche Kontakte haben Sie in die Welt?
Ach, wir haben eine gesamte Hochschule, also eine Frankfurt University, wie die Fachhochschule Frankfurt inzwischen heißt, eine Großzahl von Kontakten innerhalb von Hessens, das ist selbstredend, aber auch in die Welt. Also ich war jetzt zweimal zum Beispiel bei einer Delegationsreise mit der Regierung dabei, wo es einmal um Energie und Energieeffizienz ging und einmal um die Digitalisierungsstrategie ging, einmal nach Japan, Singapur, einmal in die USA. Zum Beispiel haben wir dort unsere Patenschaft mit Wisconsin wieder aufleben lassen. Die 40 Jahre waren um. Jetzt haben wir 70 Jahre Hessen und 40 Jahre die Patenschaft zu Wisconsin. Und da gibt es eine Reihe von Kooperationen im Bereich Architektur. Zu dem Fachbereich gehöre ich ja. Architektur, Bauingenieurwissen, Geomatik. Gibt inzwischen sehr alte Beziehungen, die immer wieder aufgelebt werden müssen.
Erneuerbar.com, so heißt eines Ihrer Forschungsprojekte. Sie beschäftigen sich damit, wo zum Beispiel mit Solartechnik viel Energie zu gewinnen ist. Wie viel Potenzial steckt da in hessischen Regionen?
Das ist sehr, sehr hoch. Man muss immer überlegen, wie groß ist das Potenzial, das man nutzen kann und wie hoch ist das Potenzial, das technische Potenzial, sagt man da, das man rein theoretisch nutzen kann. Und die Dächer mal ganz einfach ausgedrückt, wir haben in Hessen etwa 5 Millionen Dächer und wenn es uns gelingt, jedes vierte mit Solarenergie auszustatten, dann würde man fast 100% des Haushaltsstromes decken. Und wir sind da weit davon entfernt. Das heißt, das Potenzial ist noch sehr hoch, allein auf den Dächern.
Das heißt, Sie müssen dieses Potenzial auch möglichst erfolgreich an den Kunden bringen. Wie machen Sie das?
Ja, zum Beispiel mit dem Projekt Solarkataster, das jetzt im September diesen Jahres freigeschaltet wurde. Der Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hat das mit mir zusammen freigeschaltet, wo jedes dieser 5 Millionen Häuser für jeden Bürger zur Verfügung steht, eine Analyse zur Verfügung steht, damit der Bürger weiß, wie wirtschaftlich ist das, rentiert sich das in 5 Jahren, in 10 Jahren, ist es ökologisch, ist es nachhaltig, und diese Kartenbasis, also so wie Google Maps kann man sich das vorstellen, ist das eine Karte, die man auf dem Wirtschaftsministeriumsseite findet oder auf der kommunalen Seite. Jeder kriegt eine Analyse für sein einzelnes Dach, für jeden Quadratmeter, damit er auch losgeht zu den Banken und zu den zur Finanzierung oder auch zu dem Solateur und seinen Handwerker seines Vertrauens, um dann eine Investition tätigen zu können, wenn es laut diesem Kataster sinnvoll ist.
Solche Analysen klingen ja so ein bisschen spröde, aber Sie nutzen auch den Spieltrieb des Menschen.
Ja, also Sie hatten dieses Forschungsprojekt Erneuerbar.com angesprochen. Da haben wir eine Methodik drin. Es ist ja immer ganz schwierig, zum Beispiel einen Bürgermeister oder kommunale Vertreter eine Studie vorzulegen und diese 200 Seiten zu lesen und dann auch noch zu begreifen und dann auch noch umzusetzen. Wir haben das uns zu eigen gemacht, diesen Spieltrieb, den jeder hat, der eine mehr, der andere weniger, dass man auch solche Potenzialanalysen für erneuerbare Energien sich spielerisch erschließen kann. Das ist ein Rechner im Internet, in dem jeder Bürgermeister, also zum Beispiel auch ein Ratsmitglied, für seine Gemeinde reingehen kann und sehen kann, wie viel Potenzial habe ich im Wind, wie viel im Solar, wie viel in der Biomasse, wie viel in der Wasserkraft, wie viel in der Geothermie, und baut dann im Rahmen dessen, was wir vorher als möglich errechnet haben, seinen Idealmix zusammen. Und da kann man spielerisch erfahren, was sein Wunschmix ist im Rahmen des Möglichen. Und dieses sogenannte Game-Based Learning, also spielebasiertes Lernen, das hilft zu begreifen, was die Wissenschaft vorher kompliziert errechnet hat.
Ich glaube, das macht Sie bei Bürgermeistern dann auch gleich wesentlich beliebter. Ihre Forschung hat ja mit Mathematik zu tun, aber auch viel mit draußen sein, mit dem Land, dem Wind, der Sonne. Fühlen Sie sich Hessen dadurch besonders verbunden?
Also als Geodät, ich bin Geodät und Umweltwissenschaftler, da liebt man die Mathematik und ich liebe auch die Natur und das zusammenzukriegen, angewandte Mathematik draußen in der Natur umsetzen zu können, erleben zu können, das ist fantastisch. Und Hessen ist natürlich ein Abbild von Deutschland. Es gibt einen Ballungsraum, da geht der Bär ab im städtischen, und es gibt einen ländlichen Raum, dafür schlägt mein Herz, wo man Erholung, Natur, Entspannung, Entschleunigung, trotzdem dabei sein spürt. Und Hessen hat beides. Und das ist das, was Hessen auszeichnet.
Und was macht Hessen für Sie zu einem guten Standort für Spitzenforschung?
Hessen ist in der Forschung und in der Wissenschaft total offen, in der Politik offen, und ich denke, das macht Hessen aus, dass es unheimlich offen ist für alles. Also ob das jetzt kulturelle Fragen sind, religiöse Fragen, ob das wissenschaftliche Fragen sind. Ich hatte vorher eine Professur in einem anderen Bundesland, da musste ich 3-4 Mal für diese Solarkataster einen Antrag stellen. Später in Hessen wurden mir solche innovative Anträge sehr schnell bewilligt, und das macht für mich Hessen aus, Offenheit zulassen, was man kann, ausprobieren zu können.
Das ist auf jeden Fall was Sie besonders gerne mögen an Hessen. Ja. Gibt es auch noch was anderes irgendwie im kulinarischen Bereich zum Beispiel oder sprachlich? Sie sind ja auch keine echte Hessin, oder?
Das merkt man an meinem Namen Klärle wie auch an einem Restdialekt, dass ich kein Urhesse bin. Und was ich zum Beispiel lieben gelernt habe, Wein mag ich natürlich sowieso, aber was ich lieben gelernt habe, ist die grüne Soße. Also wenn ich essen gehe, jede zweite Woche habe ich einmal die grüne Soße mit den Eiern, und die mag ich total. Egal, ob die aus Kassel oder die aus Frankfurt, da kenne ich die Unterschiede inzwischen auch.
Auf jeden Fall hessisch Pesto haben wir gelernt vorhin, nennt man das auch unter jungen Leuten. Ja. Professor Dr. Martina Klierle von der Frankfurt University of Applied Sciences, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Jetzt müssen wir die Kurve kriegen zu Badesalz und das ist gar nicht so schwierig, denn sprudelndes Badesalz enthält Natriumhydrogencarbonat und Zitronen- oder Weinsäure. Also da haben wir die Verbindung von der Wissenschaft zur Comedy.
Was ist das denn für ein kleiner Gnom da drüben?
John, das ist Hessie James. Lass uns bitte weiterreiten.
Ach, erzähl keinen Scheiß. Pass mal auf. Hier, du Zwerg, hör mal zu.
Ja, Meister, was gibt's an? Ich bin ganz Ohr. Ich hab mal lauter schon aufgestellt. Was gibt's an? Hä?
Rat mal, wen du vor dir hast, du Kröte.
Ja, warte mal, lass mich schon mal raten. Sag mal nix. Gleich hab ich's. Warte mal. Nix sage. Einer am anderen gleich wie die Klößkäse. Ich hab's gleich. Komm gleich. Moment. Warte mal, lass mich mal raten. Wer könnte denn eigentlich sein? Warte mal. Der Billy?
Nein, ich bin John G.G. Tucker und ich werde jetzt deinen verfaulten Kopf vom Leib reißen.
Ach du liebe Scheiße, du bist, wie heißt du nochmal?
John G.G. Tucker, du Winzling.
Da wäre ich ja jetzt nie drauf gekommen, das gibt's ja gar nicht. Da könntest du mich jetzt umdrehen, schütteln, rütteln, ich wäre nicht drauf gekommen, obwohl, was noch viel, ich kannte man John, ne? War ein bisschen größer wie du, ich meine, obwohl eigentlich war ein bisschen kleiner, naja, sag mal, eigentlich war er genauso groß wie du, aber sag mal, ein bisschen breiter war vielleicht, auch was soll's, 2-3 Zentimeter, wollen wir uns nicht drüber streiten, jetzt pass mal auf. Es gibt ja wichtige Sachen im Leben, ne? Pass mal auf, John. Zum Beispiel ein Schwager von mir, ne? Guck mal, der hat einen Freund, ein Freund von mir, ne? Der hat neulich in Mexiko ein Haus gebaut, ne? Was hat der einen Stress gehabt? Seine Frau, die wollte ja unbedingt eine Einbauküche haben, ne? Kannst du dir vorstellen, was das Action ist, ne? Bist du hier mal Einbauküche kriegst, ne? Wie gesagt, die Eis-Einbauküche, entweder haben sie keine Armaturen oder die Bänke sind zu klein, die Arschdüse tauchen nichts. Naja, auf jeden Fall sind wir zu so einem Küchengeschäft geritten, einem Nachbarort, ne? Und ich habe den alte Gaule gehabt und mein Vater noch, der hat einen Schmied gehabt, ne? Und der John, der hat ja gearbeitet damals, ne? Mein Vater und so, wie gesagt, dann sind wir rübergeritten zu dem Laden und wie gesagt, ich wollte gerade rüberreiten, ne? Plötzlich hatte ich so Schmerz im Dickdarm bekommen. Ah, ich musste vom Gaul absteigen. Mir ist ganz schlecht geworden. James hat gesagt, ach, mein Schwager wollte noch dann drüber reiten, dass ich in die Berge oben gewohnt. Das war ein Lüft. Sag mal, wo waren wir gerade stehen geblieben? Wo?
Jetzt reicht's, du Wurm.
Hier, apropos Wurm, hier, da bringst du mich gerade wieder hier. Ich hab mir eine neue Angelausrüstung gekauft, ne? $80 ist ja fast geschenkt, sag ich dir. Genau, jetzt pass mal auf, jetzt kommt der Hammer, ne? Ich schmeiß die Angel rein, hier, und Johnny, hier, Johnny, hörst du mich? Johnny, hörst du? Hier, sag mal, was ist mit deinem Kumpel los hier?
Er ist tot. Mausetot.
Ach, du liebes Lieschen, dem läuft ja Blut aus dem Ohr. Naja, kann man nichts machen. Schade, ich wollte mir jetzt gerade noch eine Geschichte erzählen, wie ich damals meinem Schwager die Schafe nach Texas gebracht habe. Naja, was soll's. Ach ja, pass auf, das erzähle ich am besten dir. Hä? No!
Jahre Hessen, das wird groß gefeiert und wir haben mitgemacht und haben Ihrem Bild von Hessen vielleicht noch ein paar Facetten hinzufügen können. Hessen? What else? Das war HR2 Kultur der Tag. Mein Name ist Doris Renk. Einen schönen Abend wünsche ich.